Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Herzlich willkommen, Dirk. Schön, dass du da bist.
Hallo, Markus.
Wir haben uns vor einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal virtuell getroffen, mal einen Podcast gemacht, wo wir ein bisschen deine Entstehungsgeschichte bei Fitbikes beleuchtet haben. Und jetzt dachten wir uns, wir machen auch mal ein Jahr später ein Update, wie du so sagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt halt nicht virtuell uns treffen per digital, sondern in real. Und auch der Ort ist für dich ein bisschen spannend.
Sehr spannend hier in Unterföhring. Ich war zwar damals in Grünwald, aber eben in der Medienbranche beschäftigt und habe hier auch viele Leute, die ich kenne. Und ja, heute früh die Anfahrt hat doch so alte Gefühle irgendwie hochgebracht. Ja, hier die Baustelle Pro7 daneben und ja, Media Broadcast im Haus, das sind alles total bekannte Begriffe und ich würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen noch kennen, wenn ich reingehe, aber das machen wir heute nicht.
Media Broadcast sind unsere Nachbarn, aber da sind nicht so oft jemand da. Also das ist eher, die sind wahrscheinlich eher unterwegs, glaube ich.
Die sind eher unterwegs, kümmern sich um Leitungen, Übertragungen, ja, aber mit denen hat man viel zu tun.
Und die Baustelle Sat1 Pro7, das ist nur Pro7?
Pro7 Sat1 ist so.
Die zieht sich schon ein bisschen.
Das ist auch ein Riesenprojekt. Also das ist für jemanden, der da nicht zu Hause ist, unvorstellbar, ja. Also vor allem dann auch die ganze Technik mit einzuziehen. Also nicht nur das Haus hinbauen, sondern auch die Technik rein. Und das ist schon beachtenswert.
Das sind auch so Übertragungsstudios oder Schnittplätze. Und
da ist alles drin, ja. Die Redaktionsräume, die ganze Verwaltung natürlich auch. Aber dann eben auch eine Sendeabwicklung. Gut, Studios findet auch viel außerhalb statt. Aber ich weiß es gar nicht im Detail, weil es, wie gesagt, so eigentlich die andere Baustelle ist. Aber ja, kenne ich mich gut aus damit.
Aber warst du dann viel hier in Unterföhring?
Nicht so viel. Ja, also unsere Kollegen waren eher in Köln. Das war ja die RTL-Gruppe dann. RTL 2 ein bisschen eigenständig hier in München-Grünwald. Und dann eben die anderen Kollegen von RTL und Vox und NTV und Co. dann in Köln. Also da war dann eher mal der Kontakt dahin.
Aber es ist so ein kleiner Sprung in die Vergangenheit, wenn du dann alte Kollegen, alte
definitiv,
Logos, ja. Vehement siehst du sagen. Ja.
Definitiv. Auch für den Bayerischen Rundfunk habe ich ganz früher mal viel gemacht und das kennt man auch.
Ja, die sind direkt die Nachbarn hier. Ja.
Genau.
Ja. Gut, springen wir in die Zukunft, nicht in die Zukunft, in die Gegenwart sozusagen, in deine Wirkungsstätte nach Holzkirchen, da hast du ja deinen eigenen Fahrladen aufgemacht.
Genau.
Ein Jahr später, wie ist das Feeling?
Das Feeling ist immer noch ein gutes Feeling. Wir fühlen uns unheimlich wohl in unserem Laden. Das war eben auch das Schöne, dass wir das wirklich alles von Grund auf dann einrichten konnten, planen konnten. Also wir sind da richtig zu Hause und das Feeling, das ist richtig gut. Was natürlich nicht planbar war an der Stelle, war früher so die Krise in der Fahrradbranche, die wir dann irgendwo jetzt erleben, die Kaufzurückhaltung. Und damit muss man erstmal umgehen lernen, ja, auch mal ein paar Pläne dann wieder umschmeißen. Aber das ist natürlich einfach auch hier mit dem Headquarter zusammen ganz anders möglich, als wenn man hier als Einzelkämpfer unterwegs ist. Und ja, also die Grundstimmung ist gut. Aber klar, bleibt immer der Blick aufs Konto und man denkt sich so, okay, was geht jetzt noch? Gerade kurz vor Weihnachten, ja, geht die Kurve eher nochmal runter. Und insofern muss man da schon dranbleiben und was tun, ja.
Lass uns da gerne einsteigen. Fahrerkrise ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Die Fahrerbranche ging ja 10, 15 Jahre eigentlich nur berghoch und dann mit 23 bergrunter sozusagen angefangen habt ihr 24?
Ja, wir haben 23 geplant und 24 dann eröffnet. Also ja. Wir sind da genauso reingerutscht dann, ja. War natürlich erstmal ein bisschen ernüchternd, ja. Gut, was heißt Krise? Ich meine, als neuer Laden sind wir jetzt auch nicht in der Situation, dass wir also riesige Altbestände haben oder so, ne? Die haben sich ja bei uns gar nicht erst aufgetürmt dann an der Stelle. Also insofern stehen wir da schon ganz gut da, aber einfach eine Kaufzurückhaltung, die doch einfach in allen Bereichen gerade zu spüren ist, ja, einfach auch, warum auch immer, durch eine politische Unsicherheit, durch auf einmal Kriege in Europa, wo vor vielen Jahren keiner dran gedacht hätte, ja, das muss man natürlich akzeptieren, dass die Leute da einfach auch beeinflusst sind, ja, und wir machen einfach nach wie vor unsere hochwertige Beratung. Wir haben tolle Kunden, wir haben tolle Bewertungen. Das gibt uns alles recht an der Stelle. Und jetzt muss ich es einfach noch weiterentwickeln, ja.
Wie war das für dich sozusagen jetzt ein Jahr später? Du bist ja nicht aus Holzkirchen, hast einen Laden Holzkirchen aufgemacht.
Richtig.
Fühlst dich jetzt sozusagen schon aufgenommen in dem Holzkirchener Kreis oder wie ist so die Wahrnehmung?
Also teilweise auf jeden Fall, ist natürlich nicht so einfach. Wir wohnen auch nicht dort. Ja. Also ich pendle ja eben von München nach Holzkirchen.
Mit dem Fahrrad wohlgemerkt.
Mit dem Fahrrad, ja, genau. Die Videos drehen wir gerade nebenan, da geht es nachher weiter. Letztendlich ist es ja aber auch nicht nur Holzkirchen. Also unser Lizenzbereich, der geht ja unheimlich weit. Ja. Der geht ja von Sauerlach bis Lenggries runter, bis Bad Tölz, ja, eigentlich bis Rosenheim rüber, bis an die österreichische Grenze. Insofern ist es natürlich gar nicht nur hier den Ort irgendwie zu bespielen, sondern die Fläche ist ja viel, viel größer. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist natürlich in der Stadt ein bisschen anders. Ja, da hast du dann irgendwie sehr nah den Einfluss auch. Klar kommen auch Leute von weiter weg. Aber für uns müssen wir einfach einen Weg finden, das noch viel weiter zu bespielen. Und das tun wir auch. Also die kommen auch von daher, die Leute. Ja, das ist das Bemerkenswerte.
Ja, wo kommen die hauptsächlich her?
Also klar kommen einige einfach aus der Nachbarschaft, ja, die neugierig waren am Anfang und sagen, ja, dachten alle ursprünglich mal, da kommt wieder ein Klamottenladen rein. Dann sagen, ja, wo sind denn jetzt die Klamotten? Sagen, nee, Fahrräder. Aber also die kommen genauso eben aus Lenggries, aus Tölz, vom Schliersee, also das Bruckmühl, wirklich also ein weiter Bereich.
Ja, aber hast du eine Idee, warum sie so eine weite Strecke auf sich nehmen? Ich meine, da gibt es ja auch andere Fahrgeschäfte im Schliersee und so in einer Form, aber…
Also tatsächlich ist natürlich unsere Spezialisierung auf E-Bikes das eine, ja, gerade so kleine Fahrradgeschäfte dann, die dann irgendwo doch auch nur Bio-Bikes haben oder so, da ist es manchmal eng und am Ende natürlich unsere Expertise, Ergonomieberatung, das spricht sich schon rum, ja, das habt ihr einen guten Grundstein einfach gelegt in München, ja, ist vielleicht auch von daher einfach der Vorteil, dass Fitbikes hier in der Region grundsätzlich schon bekannt ist. Ja, wenn du jetzt irgendwo ganz woanders, wo Fitbikes Standorte bisher nicht waren, einen Laden aufmachst, dann ist das erstmal rein durch YouTube oder irgendwelche Anzeigenkampagnen bekannt. Aber hier gibt es halt wirklich schon viele, die halt vielleicht früher dann extra nach München reingefahren sind und sagen, boah, super, ich muss jetzt nicht mehr von Tölz nach München fahren, sondern ich kann jetzt in Holzkirchen dann entsprechend meinen Service und mein Fahrrad kriegen. Und das ist schon was uns, ja, was heißt Alleinstellungsmerkmal, ist immer relativ, aber was uns einfach auszeichnet, dass wir hier diese intensive Beratung und dann eben auch den Service danach bieten.
Du hast Spannendes gesagt, weil wenn man sich die Karte anschaut, dann haben wir um München schon mehrere Fitbike-Standorte, ne? Grafrath, Erding, München selber, dann haben wir ja Teisendorf, Garching, also alles so, also die Münchner Süden ist schon sehr gut bespielt und es gab natürlich auch schon die einen oder anderen, die gesagt haben, ja, es ist nicht zu viel, aber ich glaube in der Tat, dass sich das dann eher vorteilhaft ist, weil sich mehr das dann rumspricht, weil es präsenter ist, als wenn du einen hast in München, einen in Hamburg, einen in Berlin, das ist ja viel, viel schwieriger, dann eine Durchdringung zu erreichen.
Am Ende musst du ja auch einen Service dann bieten, ja, und das ist natürlich auch in den Köpfen bei den Leuten, ja, also klar fahren die vielleicht nach München rein, aber ob sie dann irgendwie 50 Kilometer für einen Service dann kommen, tut es dann schon ein bisschen mehr weh. Und nee, es ist definitiv nicht zu viel, im Gegenteil, manchmal spielen wir dann eben auch zusammen, ja, also dass dann eben auch von den Standorten, wenn der eine mal irgendein Modell nicht da hat, dass man dann eben guckt, wir hatten in der Nachbarschaft quasi das Modell da, um es mal zu testen und also da gibt es eigentlich so gut wie gar keine Reibungsverluste, ja, eher eine Zusammenarbeit und für die Leute, ja, wie gesagt, es ist ja dann eben doch nicht so, dass man dann das Rad dort kauft und in eine ganz andere Werkstatt geht oder dann eben auch bei der Ergonomie, wenn es dann doch nochmal was nachzustellen gibt oder so, dann ist es halt auch ganz gut, wenn man mal einfach ein paar Kilometer nochmal vorbeifahren kann, Espresso trinkt und wir lösen das Thema dann nochmal.
Ja. Jetzt hast du ein Jahr, du kommst aus der Medienbranche, jetzt bist du ein Jahr in der Fahrradbranche. Wie nimmst du jetzt ein Jahr später die Branche wahr? Also man fängt ja sozusagen als Newbie erstmal an, dann hat man, glaube ich, ganz, ganz viele Eindrücke. Und so nach einem Jahr hat man schon gewisse Erfahrungen gesammelt, im Positiven wie im Negativen wahrscheinlich. Wie ist so dein Eindruck von der Fahrerbranche? Also allgemein jetzt, von der Fahrerbranche, Hersteller, Dienstleister, Kunden. Also wirklich allgemein Fahrerbranche.
Ist natürlich mal ein ganz anderes Business, ist Einzelhandel. Ja, das andere, ich war ja da im IT- und Techniksektor einfach für einen Fernsehsender unterwegs, da hat man natürlich ganz andere Themen. Trotzdem ist es dann wieder ähnlich. Ja, wir haben unsere Messen, wir haben unsere Kontakte entsprechend mit Außendienstlern. Also das ist eine Vorgehensweise, die mir auch bekannt ist dann. Das Schöne auch hier mit dem Headquarter, dass man eben nicht allein ist, dass man sich schon auch ein Stück weit wie in einem größeren Unternehmen einfach fühlt, ja, weil man doch seine Ansprechpartner für verschiedene Bereiche hat. Also das ist so ein bisschen speziell an der Stelle. Ansonsten, ja, tickt natürlich die Fahrradbranche schon ganz eigen, ja. Also gerade auch mit entsprechenden Vorordern und dann die Zyklen, wann neue Modelle kommen, was dann auch wieder je nach Company einfach ganz verschieden ist. Und da kannst du natürlich nach 1,5 Jahren jetzt ganz anders dann mitreden, als du das ganz am Anfang machst. Das durchblickst du ja nicht. Also ich bin jetzt auch wirklich komplett neu eingestiegen. War jetzt nicht so, dass ich irgendwo 5 Jahre mal im Laden war und dann gesagt habe, so jetzt mache ich meinen eigenen Laden, sondern es war ja komplett neu. Und das muss man einfach auch lernen, ja.
Ja, okay. Wenn wir jetzt mal so ein Jahr Revue passieren lassen, was gab es so Dinge, die du richtig, also vielleicht ein tolles Erlebnis oder irgendwas du richtig geil fandest oder richtig toll fandest im letzten Jahr?
Das sind tatsächlich einfach die Kunden, ja. Also wenn du Kunden hast, wo du eine ganz enge Bindung schon hast, ja, wo es schon fast Richtung Freundschaft geht, die dich dann auch mal irgendwo drücken und das geht schon sehr weit irgendwo. Und das war ja auch das Wichtige. Ich wollte ja eigentlich auch raus so aus diesen ganzen virtuellen Meetings und allein im Büro oder im Homeoffice sitzen, sondern wieder wirklich Kontakt haben zu den Menschen. Und das ist einfach das Schöne. Und wenn das dann vielleicht auch noch durch eine schöne Google-Bewertung oder so dann reflektiert wird. Aber vor allem eben auch dann einfach vor Ort, ja, wenn die dann eben nochmal vorbeikommen und manchmal einfach nur auf dem Espresso oder manchmal, weil es dann wirklich einfach auch ein Thema gibt. Und das ist eigentlich das wirklich Schöne, dann wirklich mit Menschen zu arbeiten und dann auch eine Zufriedenheit zu haben. Es kann auch mal sein, dass das Fahrrad woanders gekauft wurde und nicht passt und wir dann unsere Ergonomieberatung machen und dann hat man eben jemand, der dann weiß, wozu das Ganze dann auch da ist und dann auch happy ist, ja, und hoffentlich dann auch weitererzählt.
Ja, und im negativen Sinne gab es irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das hätte mal nicht passieren dürfen?
Gut, im Moment ist natürlich der Preiskampf irgendwie so das große Thema, ja. Und da gibt es dann natürlich schon auch, ja, ich sag mal, diese Internetdenke, ja, dass man dann irgendwo einfach nur nach dem günstigsten Preis geht. Das ist das, was eigentlich öfter mal wehtut, ne? Ganz klar, wenn man sich dann irgendwie Mühe gibt, eine gute Stunde Beratung macht und dann nachher dann hört, ja, und aber ist mir jetzt doch zu teuer, kaufe ich jetzt woanders. Das tut dann auch mal richtig weh. Aber ja, da muss man auch damit umgehen, denke ich.
Ja, es ist eine Zeit, die war schon früher mal so. Also wenn du jetzt mal meine Werdegang angeschaust, dann habe ich ja in der Zeit angefangen, die war sozusagen nach dem Mountainbike-Boom. Dann hatte man auch ganz viele Angebote auf dem Markt, ganz viele Räder auf dem Markt. Und der Kunde konnte halt sich aussuchen, wo er das Fahrrad kauft. Und die Situation sind wir eigentlich heute wieder. Die waren in den letzten Jahren aber nicht, weil es gab zu wenig Ware. Du hast das Thema Angebot-Nachfrage. Und ich glaube, das wird uns in der Zeit lang noch beschäftigen. Zum Glück haben wir halt auch ein sehr gutes Gesamtpackage normalerweise. Und man muss halt darauf achten, hast du jemanden vor dir stehen, der jetzt hat, dem das wichtig ist, oder hast du jemanden vor dir stehen, der nur den Preis haben will? Ne? Und für den Preis, wenn wir, das können wir nicht. Also das ist nicht unsere Ausrichtung, sagen wir sind die günstigsten am Markt, sondern wir haben halt das beste Angebot, die beste Beratung, den besten Support und eben ein richtig eingestelltes Fahrrad auf deine Körpergröße, sodass du auch Spaß mit dem Ding hast. Und das ist das etwas, wo man gucken muss, wer ist vor mir und will er das oder will er das nicht?
Weißt du natürlich vorher nicht immer, ne? Aber
steht nicht auf der Stirn drauf, ne?
Nee. Ist das Spannende. Aber ja, am Ende, denke ich, überzeugen wir bei den allermeisten durch unsere gute Beratung und dann auch die Zufriedenheit im Anschluss. Und das spricht sich auch rum und dauert einfach in der Zeit ein bisschen länger, als es vielleicht vor 2-3 Jahren gedauert hätte.
Ja. Was ist so das größte Learning, was du jetzt in diesem Jahr hattest? Das ist das erste Jahr Selbstständigkeit, ne? Erstes Jahr Fahrradladen, erstes Jahr Holzkirchen. Was ist so das größte Learning?
Das größte Learning ist natürlich einfach mit dem Materialeinsatz sinnvoll umzugehen. Ja. Ich war tatsächlich ganz am Anfang meiner Karriere schon mal selbstständig. Also eine Selbstständigkeit ist mir in dem Sinn jetzt nicht neu. Aber das war eben damals als Toningenieur. Ja, da hat man sich ein paar Mikrofone gekauft und so. Es hat auch Geld gekostet, aber natürlich nicht so, als wenn du jetzt hier irgendwie 100 Fahrräder einkaufst und die im Laden stehen hast. Ja. Und dieses Learning, das ist vielleicht auch für die Zukunft einfach gut, dass jetzt eben aus der Zeit entstanden ist, dass wir eben nicht große Vorordern machen, nicht viele Läden, Räder in den Laden stellen, sondern einfach noch viel individueller dann die Räder konfigurieren, auf Kundenwunsch bestellen und da einfach sehr sorgsam damit umgehen, wie man erstmal in Vorleistung geht. Ja. War natürlich die Ansicht vor 1,5-2 Jahren irgendwie noch ein bisschen anders. Da hat man gesagt, ja, und das geht dann schon weg, ja. Und jetzt merkt man eben, okay, ganz so einfach ist es gerade nicht, ja. Und das ist aber auch, glaube ich, für die Zukunft einfach positiv, dass wir dieses Learning hier haben und dann eben mit einem ganz anderen Anspruch und Materialeinsatz da reingehen können.
Mhm. Hat dir der Support aus dem Headquarter gefehlt, dass das so entstanden ist, oder? Also wir sind ja völlig transparent, völlig offen. Ne? Ich kann nicht immer nur alles vom Positiven sprechen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen Lobhudelei, wenn man dann sagt, oh, hallo alle. Also eines Tages sind wir alle Menschen und es kann auch mal was Schlechtes passieren. Aber was hätte denn da anders laufen können?
Ich glaube, es war damals einfach auch noch so, ja, dass man eben Bestände ein Stück weit hatte und der Support aus dem Headquarter war natürlich absolut da, allein diese Firmen eben auch zu kriegen, ja. Also jetzt als Newcomer hier mal bei Riese und Müller dann mal kurz anzufragen, ja, wäre ja so vielleicht nicht gegangen, ja. Und damit hat man dann schon mal einfach Marken dann, die eben auch Nachordermarken sind. Also ist man schon mal ganz gut aufgestellt. Am Ende. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Lernkurve, die man auch selber machen muss. Das hätte auch ein Einkauf im Headquarter oder so, das war nicht klar, was bei uns dann wirklich auch funktioniert an Marken. Die Marken brauchen auch eine Zeit, sich zu etablieren. Sehen wir ganz groß bei Orbea auch, ja, was jetzt dieses Jahr auf einmal richtig gut lief, was ja letztes Jahr noch schwer war. Also man muss auch ein bisschen Zeit geben dann, ja. Und man merkt dann auch, okay, welche Modelle gehen halt gar nicht da draußen, ja, und darf auch nicht zu viel für einen Kunden denken, sicherlich, ja. Aber ist auch klar, dass irgendwo in Münster vielleicht eher ein Hollandrad mit Rücktritt verkauft wird und dann bei uns dann eben doch mal das Mountainbike oder Trekkingbike. Und der Support, der ist immer da. Ich konnte immer alles fragen. Ich habe vielleicht nicht immer alles sofort verstanden. Ja, das ist vielleicht auch so ein Thema. Du musst das ja dann auch umsetzen. Du bist in einer neuen Branche. Du verstehst nicht jeden Hinweis dann sofort. Aber nein, also ohne den Support von euch wäre der Laden sicher nicht entstanden. Ja, muss ich so rum sagen. Also auch ohne Lobhudelei. Man ist natürlich auch einer von vielen, ja. Man kann jetzt da nicht irgendwie ständig dann seine eigenen Brötchen hier backen und aber das passt für mich total.
Ja. Also wenn du mal in meine Vergangenheit zurückschaust, als wie es früher war, da hatte ich so 10, 12 Fahrradmarken. Und ab der Eurobike habe ich so 2 Monate Zeit gehabt und habe aus diesen 10, 12 Fahrradmarken immer meine, in meinen Augen, Filetstücke ausgesucht. Also echt viel Zeit investiert, um sozusagen aus diesen Fahrradmarken das passende Marken- oder Produktportfolio zusammenzustellen. Und Spannende war dann, wir mussten ja dann immer von einem Hersteller genau sagen, wann, in welcher Rahmengröße, in welcher Farbe, in welcher Ausstattung wir das Rad haben wollen. Und mit der Auslieferung des ersten Fahrrades war ich mein komplettes Markenportfolio, Produktportfolio schon wieder zerlegt, weil es kam nicht so, wie man es bestellt hat. Also es ist etwas, was in der Fahrradbranche bis heute nicht funktioniert, dass du etwas bestellst, was ja von dir verlangt wird, es so zu bestellen, aber es kommt einfach dann nicht in dieser bestellten Woche. So, und dann das zweite Problem war, dass ich war dann gelistet als Hersteller von einer oder als Händler von einer Marke. Und es kamen ganz viele Leute rein, die aber immer ein Rad sehen wollten, was ich nicht da hatte. Mhm. Ja, weil du halt gelistet warst dafür. Und dann hatte ich auch Szenarien. Ich habe in einem Jahr ganz viel von einem Rad verkauft und habe dann im nächsten Jahr mehr Räder oder gleich viele Räder vorgeordert. Also es gibt bei einem Modell von einem Hamburger Hersteller, da haben wir in einem Jahr hätten wir davon gefühlt dreimal so viel verkaufen können, aber irgendwann waren die ausverkauft. Dann habe ich die nächstes Jahr doppelt so viel bestellt und dann haben im folgenden Jahr selbes Modell. Kein Corona, kein gar nichts, keine äußeren Einflüsse, aber es ging gar nicht mehr. Also die sind dann, 3 Jahre hatten wir noch auf Bestand. Ja, es war zum Glück noch kein E-Bike, das war noch geldmäßig alles haltbar und so. Es war auch relativ zeitlos, aber das war von heute auf morgen, von einem Jahr aufs andere, war auf einmal dieser Bruch im Ausverkauf da.
Und das ist natürlich gerade mit dem E-Bike-Thema auch krass heute, weil du ja auch echt eine Entwicklung gerade hast, ja. Dann kommt ein neues Motorsystem raus oder wie auch immer und dann hast du natürlich die Bestände auch da. Also von daher ist dann eben schon auch toll, jetzt mit Nachordermarken entsprechend arbeiten zu können, um eben nicht in die Situation zu kommen, ja, um dann eben sagen zu können, okay, ich brauche das Rad jetzt in der Farbe und in dieser Ausstattung und kann es dann eben ordern. Spannend ist dann immer noch, wie schnell es dann wirklich kommt. Ja, das kann ja mitunter auch länger dauern, aber ich sage mal, gerade wenn wir so weit gehen, dass Farben für Kunden entsprechend dann ausgesucht werden, haben die auch ein Verständnis dafür, dass der Rahmen jetzt extra für mich in die Lackiererei kommt. Ne? Dann kann man da auch drauf warten entsprechend.
Ja. Also es war damals Learning, deswegen haben wir eher auf Nachordermarken umgestellt. Und wenn du jetzt ein Auto bestellst, konfigurierst, dann ist ja auch nicht in 3 Wochen da, sondern es dauert ja auch teilweise ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, bis ein Auto dann in der Wunschkonfiguration, wie du es konfiguriert hast, da hast. Ja.
Ja.
Von daher war unsere aktuelle Strategie ist einfach eine Kombination aus Vororder- und Nachordermarke, sodass man für jemanden, der schnell was haben will, was schnell da hat, für jemanden, der was Individuelles haben will, konfiguriert, dann auch ein bisschen länger drauf wartet.
Und da kommt natürlich jetzt eben dazu, dass einfach eine Gruppe Fitbikes mittlerweile auch bei den Herstellern angekommen ist, wir da auch als Gruppe auftreten können, beziehungsweise ihr uns da eben auch als Gruppe darstellt und wir dann eben dadurch profitieren, dass wir vielleicht nicht diese Vorordermengen haben. Ne?
Hat sich was geändert von letztem Jahr zu diesem Jahr in deiner Wahrnehmung?
Ja, also auf jeden Fall. Es spaltet sich so ein bisschen weiter auch, dass die einen Kunden wirklich nur auf billig wollen und die anderen dann wirklich einfach hochwertige Sachen. Also ich habe gerade in den letzten Monaten wirklich auch Topmodelle verkauft und das war überhaupt kein Thema. Die wollten das auch, die Leute. Und das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen schwierig. Klar, die Leute kommen irgendwie rein, geht natürlich schnurstracks aufs teuerste Modell zu. Ach, das ist mir aber zu teuer. Ne? Und ja, was hat sich geändert? Also
ich meine, eher im Hinblick auf Hersteller. Also
auf Hersteller.
Wir haben ja auch dort eine Entwicklung, sag ich mal. Also vor 5 Jahren waren wir, sag ich mal, die jungen Wilden, die vielleicht große Ideen, große Visionen hatten, aber wir waren nur eine kleine Anzahl an Läden. Jetzt sind es da knapp 30 Standorte. Und in meiner Wahrnehmung hat sich da auch die Zusammenarbeit schon deutlich verändert. Aber das ist ja die Frage, wie du das wahrnimmst. Mit Herstellern, mit Fahrherstellern.
Auf jeden Fall. Also ja, man geht einfach doch deutlich auf uns zu. Ja, wir werden eben ja als Gruppe hier wahrgenommen. Und ja, letztendlich auch Vorordermengen zurückgeschraubt. Ja, eben auch bei den klassischen Herstellen. Ja. Und das macht es natürlich einfach super angenehm. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Entwicklungsprozess, ja, weil natürlich auch die Hersteller im Moment einfach den entsprechenden Druck haben. Ja, dann vielleicht auch mal versuchen, den weiterzugeben. Auf der anderen Seite durch eine zentrale Verhandlung, man dann merkt, okay, wir werden dann doch irgendwo als Gruppe gesehen und haben dann Gesamtvolumen, mit dem man dann entsprechend spielen kann. Ja.
Das ist ja die Idee. Wir haben ja auch erst vor 2 Jahren angefangen, eigentlich den Einkauf zu professionalisieren und können ja nicht als heute Morgen alles machen. Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass im Fahrradbereich Einkaufsvolumen immer von Vorteil ist. Umso mehr Einkaufsvolumen, umso mehr Möglichkeiten hast du.
Ist klar.
Ja. Okay, jetzt hast du sozusagen ein Jahr hinter dich gebracht. Gibt es irgendwas, was du nach einem Jahr anders gemacht hättest, bis auf jetzt den Einkauf vielleicht, den haben wir schon besprochen, als vor einem Jahr?
Ich glaube, Marketing ist noch ganz viel Potenzial da. Auch da gibt es jetzt entsprechend noch mehr Unterstützung, als eh schon war. Wir dachten so ein bisschen mit unserer Lage hier in Holzkirchen direkt am Bahnhof, an der Hauptstraße, das muss eigentlich ein Selbstläufer werden, war auch so ein bisschen die Meinung. Aber das ist es gerade nicht. Ja. Also da muss noch viel mehr auch auf Social-Media-Plattformen, vielleicht auch mal doch wieder klassisch mit Flyern oder Zeitungen, da muss noch viel mehr passieren. Und ich glaube, das fehlt uns gerade noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt ein Konzept entwickeln, auch die Tage, wie wir da dann in die neue Saison starten.
Wie macht ihr das dann? Also wer ist da bei uns da der Ansprechpartner für?
Da haben wir dann grundsätzlich den Ben dabei, den Johannes und den Mike. Und da haben wir morgen früh dann ohnehin unser Jahresgespräch, wo wir nochmal ein bisschen Taktik dann festlegen einfach für diese Dinge. Und ja, es ist einfach auch der ständige Austausch, ja, auch alle 2 Wochen dann im Marketing-Call einfach auch zu hören, was die anderen Kollegen vielleicht so machen. Da kommen dann auch Ideen mit rein. Und dann muss man eben gucken, was passt für uns in Holzkirchen davon.
Ja, also vielleicht für alle Fahrhändler zuschauen, die große Angst ist ja immer, dass man nicht mehr eigenständig ist als Fahrradladen. So. Und das ist nicht der Fall, aber es gibt sozusagen ein internes Marketing-Team und man bespricht einmal im Jahr oder direkt am Anfang sozusagen die Erwartungshaltung, was möchte man erreichen, und dann überlegt man gemeinsam, wie man das umsetzt. Und da gibt es Dinge, die sozusagen wir als Headquarter umsetzen und Dinge, die du als Standort umsetzt, und das wird dann regelmäßig besprochen. Alle 2 Wochen gibt es Tag heute einen Marketing-Call, wo man sich einfach trifft und brainstormt mit auch anderen Fahrradläden. Und am Ende des Tages können wir nichts versprechen. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, wir organisieren jetzt hier 27.000 Termine für 3 €. Aber man hat einfach eine sehr große Erfahrung vorliegen, vor allem eben von mehreren Läden, und kann das dann anwenden auf den Laden. Und das, was für uns spannend ist, jeder Laden, jeder Standort hat dann doch eigene Gegebenheiten. Ne? Also man kann jetzt nicht mit einer Strategie über alles drüber fahren, sondern muss immer pro Standort ausprobieren, was funktioniert dort und was hat den größten Hebel.
Und auch da wieder die Gruppe einfach, ja. Ähnlich wie bei den Herstellern hat man hier halt gegenüber Google und Facebook natürlich dann auch ein gewisses Potenzial, eine gewisse Menge, die man da in den Ring werfen kann, wo man dann auch Auswertungen fahren können, die man jetzt als einzelner Händler so nicht fahren könnte. Das hilft natürlich ungemein. Ist aber einfach gerade so am Anfang natürlich auch, muss man gucken, was passiert da und dann entwickeln. Das geht natürlich nicht von einer Woche auf die andere. Ja.
Das habe ich auch nicht gewusst, dass es bei Google Funktionen gibt im Advertising, die dir erst freigeschaltet werden, wenn du eine gewisse Menge an Geld reingeschmissen hast.
Ja, am Ende geht es immer ums Geld.
Ja, aber da kommst du gar nicht hin. Also wenn man sich überlegt, du würdest diese Funktion eigentlich nie erreichen, weil dein Budget, was du pro Monat ausgibst, gar nicht ansatzweise in diese Richtung kommt. Ja, also das finde ich schon krass, weil am Ende des Tages ist ja nicht jeder ein Coca-Cola-Konzern, der da 100.000 Euro reinschmeißt. Aber wir haben jetzt ein paar Funktionen erst freigeschaltet bekommen, weil wir halt das Volumen einer Gruppe auf einen Account schmeißen.
Und das ist dann halt für uns schon auch bemerkenswert. Ich habe dann mein Marketing-Dashboard, wo ich dann quasi einstellen kann, einen gewissen Zeitbereich, und gucken kann, okay, wie waren denn dann die Abläufe, wie viele Anrufe waren, wie viele Streckenplanungen zu uns waren. Und da kann man natürlich auch ein bisschen draus ablesen, einfach wie der Zuspruch dann ist von den Medien her.
Ja. Absolut. Wie nimmst du die Stimmung so in der Gruppe wahr? Ich meine, wir haben jetzt gerade Krise. Krise ist in der Tat ein bisschen anstrengend. Aber wie nimmst du so deine Partnerstandorte wahr?
Gut, das Schöne ist, wir sind sehr verschieden. Ja, das macht uns, glaube ich, auch stark auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klar, ist die Stimmung natürlich auch verschieden. Ja, also sagen wir mal, für den etablierten Laden, der jetzt irgendwie ein paar Prozent Umsatzrückgang hat, ist es vielleicht was anderes als für den, der jetzt anfängt und überhaupt mal Fuß fassen muss. Ja, Für mich ist das ganz wichtig, diese Zusammenarbeit, eben auch dieses positive Miteinander drangehen, ja, eben auch nicht an Konkurrenzdenken zu haben, sondern einfach Ideen dem anderen mitzugeben, ja, und das ist eigentlich schon das, was ich mitnehme. Aber ich nehme auch mit, dass es sehr verschieden ist an den einzelnen Standorten. Also kannst du auch, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren, einfach da sind die Situationen ganz anders.
Ja, wir haben das große Glück, dass gruppenweit sind wir sagen deutlich über Markt, deutlich über Markt. Wir haben sogar einen Standort, der 30% Umsatzwachstum, aber das ist ja auch wirklich eine Besonderheit, sag ich mal. Aber das ist auch immer das, was du an der Gruppe sehen kannst. Ja? Am Ende des Tages ist das, was das immer dann besonders macht, ja.
Aber man kann eben schon gucken, auch was machen die gerade, ja. Und natürlich, wenn da auch mal dann irgendwie halt ein Lagerbestand ist, der rausverkauft wird und wie gehen die das an, vielleicht auch mal neue Wege gehen, ja, mit handschriftlichen Einladungen und so, wo man vielleicht selber gar nicht draufkommt. Das ist unheimlich, was man da einfach mitnimmt dann an Input. Dann muss man es irgendwo auch noch verarbeiten, gucken, was kann ich selber davon umsetzen, sich dran erinnern, natürlich am Ende. Aber das ist schon unheimlich wertvoll.
Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, die handschriftliche Einladung. Mhm. Hat die Anja jeden Brief einzeln geschrieben. Ne? Wenn du jetzt in den nächsten Jahre, 5 Jahre vorausschaust, was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass es sich weiterentwickelt, wie es angelaufen ist, ja. Also gesagt, meine Rede ist immer, das passt schon alles, es muss nur mehr werden, ja. Und wir müssen einfach weiter tolle Kunden haben, weiter ins Gespräch kommen, auch vor Ort einfach vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung. Wir hatten zum Beispiel jetzt dieses Jahr ein Mobilitätstag, der war insgesamt auch noch relativ schwach besucht, ja, wo man dann vielleicht auch mit der Gemeinde zusammen nochmal arbeiten kann. Was kann man da machen, um hier einfach auch Leute anzuziehen, bekannter zu werden? Es muss sich einfach etablieren, es muss so weiterlaufen. Ich bin im Grundsatz happy. Es muss sich einfach stabilisieren jetzt, das ist das Wichtige.
Kennst du den Film The Founder?
Tatsächlich nicht.
Das ist von der Gründungsstory von McDonald's. Und der Gründer von McDonald's, beziehungsweise der das Franchise gegründet hat dann, der hört immer während seiner Tour, das ist eigentlich ein Außenmitarbeiter für Milkshakes, hört er immer eine Schallplatte. Der hat so eine Schallplatte noch dabei und dann ist immer einer da, der sagt, du musst dranbleiben, durchhalten, Persistence, ja, also dranbleiben. Und damit hat er verschiedenste Ideen ausgearbeitet und er wurde irgendwann schon von der Bank völlig verrückt erklärt, weil er irgendwie 27.000 verschiedene Ideen ausprobiert. Aber mit der letzten Idee, die er ankam, war er relativ erfolgreich mit dem McDonald's Franchise. Und du hast vorhin was, finde ich, sehr Schlaues gesagt, nämlich auch bei den Fahrradmarken, dass man jetzt nicht irgendwie eine Fahrradmarke aufnimmt und im nächsten Jahr wieder rausschmeißt, wenn sie nicht läuft, sondern man muss schon ein bisschen dranbleiben und diese Marke auch dann etablieren. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach dranbleibt und die Sache nach und nach stetig weiterbringt, voranbringt, weil wenn du jetzt auch wieder bei Orbea hast du die Erfahrung gemacht, du bist im ersten Jahr nicht so gelaufen wie vorgestellt, im zweiten Jahr auf einmal sehr stark geworden, das muss ja auch erstmal zum Laufen kommen.
Und du musst ja selber dich auch erstmal mit der Marke vertraut machen, ja, also eben die Produktzyklen, die technischen Eigenschaften, auch die Leute, was sind deine Ansprechpartner und alles, ja, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ja, und das merkt der Kunde auch, dass du einfach mit der Marke vertraut bist, du ganz genau weißt, wo du jetzt nachschauen musst, sagen kannst, wann wird das Rad wahrscheinlich geliefert, was haben wir für Ausstattungsvarianten und deswegen, das geht auch nicht in einem Jahr und das muss sich entwickeln, bin ich ganz fest davon überzeugt. Klar, wenn man dann irgendwo merkt, dass was gar nicht funktioniert, dann muss man vielleicht auch mal einen Cut machen, ja, aber nicht nach ein paar Monaten.
Stell dir vor, es sind 15 Fahrradmarken drin im Laden.
Das ist tatsächlich ein großer Unterschied auch zur Fernsehbranche, wo du ja am nächsten Tag deine GfK-Quoten hast. Ja? Also du weißt ja am nächsten Tag in der Früh, wie ist deine Sendung gelaufen. Ja? Und dann wird auch mal eine Sendung irgendwie nach 1-2 Folgen gekippt. Und auch da gab es dann Sendungen, auch bei uns damals, da hat jemand dran geglaubt und hat einfach das laufen lassen und dann wurde es über viele, viele Jahre eine der erfolgreichsten Sendungen, ja. Also ne, auch wenn man direkt das Feedback kriegt, quasi wie es jetzt gelaufen ist und es ist mal ein schlechtes Feedback, dann muss man manchmal auch an seine Idee glauben.
Ja, klar, spannend. Man muss ja ein bisschen mehr durchsetzen wahrscheinlich, wenn du dann eine schlechte Quote hast. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, dann das weiterlaufen zu lassen, weil das ist ja dann Werbeeinnahmen etc. Da hast du ja mehrere Partner, die das dann sagen, schwierig finden, wenn das keiner anschaut. Aber verstehe ich. Nee, aber stell dir mal vor, das ist 15 Marken im Laden und versuch mal von 15 Marken der Experte zu sein. Das machen ganz viele Fahrgeschäfte. Mhm. Ne?
Will ich mir gerade gar nicht vorstellen.
es ist echt schwer. Ja? Und ich finde, also Mitarbeiter haben den größten, also nicht die Mitarbeiter, die Menschen im Laden haben den größten Einfluss, ob die Marke läuft oder nicht läuft. Wir hatten mal das Beispiel, ich hatte mal vor langer Zeit einen Verkäufer, der vorher nur Discount eigentlich konnte. Und der hat ein Fahrrad verkauft, das hat 500 Euro gekostet. Das hat er 30, 40 Mal, das war sein bestverkauftes Modell, war dieses eine Rad. So, und dann haben wir irgendwann eine Wette am Laufen gehabt. Wir wollten dann, aufgrund bestimmter Dinge haben wir eine Wette gehabt mit einem Fahrradhersteller. Das Problem war nur, dass diese Fahrräder alle so um die 2000 Euro gekostet haben. Also der Sprung von 500 auf 2000 Euro war schon relativ krass. Und wir haben dann sehr viele Dinge überlegt, wie wir es schaffen, sozusagen mehr Fahrräder von diesem teuren Fahrradhersteller zu verkaufen. Und derselbe Mitarbeiter hat dann ein Jahr später, das bestverkaufste Modell war ein Rad von dem anderen Hersteller für knapp 2000 Euro. Es hat sich nichts geändert. Keine Werbung, kein gar nichts. Es waren dieselben Rahmenbedingungen, ja. Aber es hat einen Mindset-Switch in der Person gegeben. Ja? Wir haben durch Verkaufstraining, durch andere Dinge. Und das war super, super spannend anzuschauen.
Mhm. Nee, glaube ich sofort. Also auch eine Hochwertigkeit dem Kunden näher zu bringen. Klar, bei jedem funktioniert es nicht. Da muss man dann auch sagen, nee, das ist dann vielleicht nicht die Schiene. Aber das ist schon das, was ich merke, dass ganz viele dann eben auch hochwertige Produkte dann eben, gerade wenn es ja eh viel Geld ist, was man ausgibt, ja, dass man dann eben dann auf das Höherwertige setzt. Und ja, das Mindset des Verkäufers ist da natürlich entscheidend, ganz klar. Also was ich jetzt gerade verkaufen will, ja, ob ich irgendwo sage, ich habe jetzt noch was auf Lager, was dann natürlich auch zu dem Kunden passen muss. Ne? Also um Himmels Willen, ich drehe niemanden irgendwas an, nur weil es weg muss. Aber wenn ich sage, nee, passt jetzt und dann kriegst du es auch in allermeisten Fällen dann an Mann oder die Frau. Und genauso ist es mit hochwertigen Produkten einfach dann, wenn man überzeugen kann, dass es eben auch dieses Geld wert ist langfristig, dann steigen die Leute auch drauf ein.
Ja, man muss selber davon überzeugt sein. Und die Person konnte sich nicht vorstellen, dass jemand ein Fahrrad kauft für mehr als 1000 Euro. Das war das Hauptproblem. Also es konnte die Person sich einfach null vorstellen, dass es Menschen gibt, die für ein Fahrrad 1000 Euro ausgeben. Und es gab irgendwann eine Veränderung dann und auf einmal war das wie 1000 Euro. Also das macht ja absolut Sinn, so viel Geld auszugeben, weil die vielleicht mehr Fahrrad fahren, weil sie dann mehr davon haben und so fort. Also es war einfach nur eine Veränderung im Kopf. Ja. Okay, lass uns noch kurz über euer vielleicht neuestes Produktsortiment sprechen. Wir machen ja jetzt gerade in Holzkirchen auch einer der wenigen Läden ein neues Produktportfolio, Ergänzung zum Stammprodukt auf. Ein Rad mehr?
Jetzt habe ich einen kurzen Moment gebraucht.
Schlechte Hinleitung.
Ja, Nein, tatsächlich sind es besondere Räder. Wir haben mit Hasebike jetzt eben auch eine Marke im Portfolio, die eben auch für ja, Handicap-People, aber auch nicht. Manche haben auch einfach Spaß dran. Und das glaube ich, das wird auch ein sehr guter Markt. Der muss sich auch etablieren. Ja, merken wir auch natürlich, das kostet viel Geld. Ja, das muss man auch entsprechend vermitteln können. Aber auch da gibt es schon viele Fans. Und das ist natürlich auch wieder in der Region. Ja, das ist eigentlich im Moment so ein blinder Fleck, wo es wenig Händler gibt, die irgendwo Dreiräder und derartiges verkaufen. Und da glauben wir sehr dran, also sei es Richtung Therapieräder, sei es Richtung einfach für Handicapped oder du hast auch einfach mal Gleichgewichtsstörung oder so, kannst ein normales Rad nicht fahren oder hast einfach Spaß dran. So wie an der Eurobike hatten wir einfach Spaß, diese Dinger zu fahren. Und genau, da haben wir jetzt die ersten Modelle da, haben die ersten Kundenanfragen und das wird sehr spannend, aber da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial.
Ja, das heißt, wenn du sagen, statt zwei Räder jetzt drei Räder im Portfolio aufgenommen. Für all diejenigen, die davon keine Ahnung haben, es gibt sozusagen drei Räder, die haben vorne zwei Räder und hinten eins. Genauso gut, wie es auch andersrum gibt, nämlich vorne ein Rad, hinten zwei Fahrräder. Es gibt Bonn, Hase, weiß ich gar nicht, theoretisch gibt es auch vier Räder, ne? Dann, wo es dann vorne und hinten jeweils zwei sind.
Von Hase selber jetzt nicht, aber genau, also das in der Regel sind eigentlich hinten die zwei Räder und vorne eins, genau.
Und was war jetzt die Idee? Also wir machen das bei Fitbike jetzt bei mehreren Standorten, probieren wir es aus. Wir haben jetzt in Münster macht das erste, wir nennen das Dreirad- und Lastenrad-Hub auf, also eine Ergänzung zu einem anderen Laden. Dann machen wir das in München, dann machen wir es in Holzkirchen und in Nimburg haben wir auch drei Räder. Also in 4 bis 5 Läden machen wir sozusagen jetzt Dreirad, das ist neu. Was ist aus deiner Sicht die Idee oder was ist deine Idee dabei?
Der Markt ist einfach da. Also es war auch in Holzkirchen spannend mit Lastenrädern, ja, die wir von Anfang an jetzt auch durch Riese und Müller und Cargo dabei hatten. Und da ist tatsächlich jetzt Holzkirchen gar nicht komplett anders als München, wo natürlich der Bedarf nochmal viel höher ist an sowas. Ja. Aber die Bevölkerung wird jetzt einfach auch nicht jünger in der Gegend da draußen und viele wollen eben dann einfach auch mobil bleiben, ja, wollen um die Seen rumfahren und das ist eine wunderschöne Gegend da draußen. Und deswegen der Bedarf, der ist, glaube ich, einfach da. Also wir hatten immer wieder Anfragen, habt ihr auch drei Räder? Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, nee, packen wir jetzt. Also der Kontakt ist einfach da, auch über den Einkauf. Und ja, gerade mit Hasebike, das Catwiesel, das eben dann auch sehr verstellbar ist, gibt es übrigens auch ein YouTube-Video dazu. Und da kann man, glaube ich, ganz, ganz viele Interessenten dafür finden. Wie gesagt, muss ich jetzt auch noch etablieren, ist sicher eine Marke. Das geht nicht von heute auf morgen. Und da glauben wir einfach dran, dass da in der Region ganz, ganz viele sind, wegen Handicap, wegen Alter, die da einfach die Nachfrage dann befriedigen.
Ja, auch das Thema Mobilität, ne? Ich meine, die Menschen sind jetzt gewohnt, mobil zu sein und dann irgendwann einfach nochmal sicher mobil zu sein, das ist, glaube ich, schon ein Thema.
Ja, und geht natürlich auch mit dem Ausbau der Radinfrastruktur einher, ne? Also wenn du natürlich mit so einem Gefährt dann auf der Straße unterwegs bist, ist nicht ganz so toll, als wenn du eben abgetrennten Fahrradweg hast und dich da dann wirklich safe fühlst, ja.
Ja, da gibt es ja auch ganz interessante familiäre Konstruktionen. Also meine Oma zum Beispiel, die wird mittlerweile bald 90, die ist ganz, ganz viel Fahrrad gefahren. Und dann war die Idee, dass sie ein E-Bike bekommt. Da war sie irgendwie 4, 5 Jahre her. Und mein Papa wollte aber unbedingt, dass dieses E-Bike nicht so schnell fahren kann, weil meine Oma bekannt dafür war, dass sie ganz stolz war, dass sie noch ganz schnell irgendwo langfahren konnte. Na, und bist du, wenn du älter bist, hast du hier und da vielleicht mal nicht mehr ganz die Reaktion, wie wenn du 20 bist. Und deswegen habe ich dann ein Fahrrad rückwärts getuned, das konnte nicht schneller fahren als 18. Durch bestimmte Mechanismen konnte ich die Besetzung von der Schaltung so einstellen, dass es mit 18 km/h echt schwer wurde, schneller zu werden. Und meine Oma hat sich darüber tierisch aufgeregt, dass sie jetzt ein Fahrrad hat, was so toll fährt, aber sie kann nicht schneller fahren. Und mein Papa hat sich gefreut und hat es dann aber selber gestürzt auf dem Weg von meinem Laden nach Hause, also so 500 Meter. Ganz blöde Situation, da ist so ein normaler Fahrradweg und dann halt fährst du auf die Straße drauf, nee, auf den normalen Fahrweg. Das ist diese kleine Stufe von so 2-3 Zentimetern und da hat es Vorderrad weggezogen und dann hat es gescheppert. Und worauf ist es hinaus? Also meine Oma hat dieses E-Bike gehabt und geliebt, aber irgendwann ist es dann auch nicht mehr möglich gewesen, weil sie dann Gleichgewichtsschwierigkeiten hatte. Und das Thema mobil sein macht hier eine ganz große Rolle, weil jetzt ist sie nicht mehr so mobil wie vorher. Und ist sozusagen in ihrem Wirkungskreis viel eingeschränkter einfach. Ne? Also viel, viel eingeschränkter. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Dreirad, das dann ein bisschen wieder aufgeht, das Ganze.
Ich sag mal, das größte Thema dabei ist einfach so die innere Überwindung. Ja? Das ist genauso, wie die einen sagen, nee, ein E-Bike brauche ich ja nicht, ich bin ja noch fit. Ja? Genauso ist dann, hey, Dreirad, da lacht ja jeder über mich und das ist es eben eigentlich gar nicht, ja, sondern das sind richtig gute Fahrzeuge, ja, und genauso wie UPS und DHL heute mit vierrädrigen E-Bikes quasi in der Stadt ausliefern, genauso kann auch eine Mobilität im Alter mit sowas da sein. Und da muss noch ein bisschen die Akzeptanz wachsen und dann, glaube ich, ist das ein ganz, ganz großes Potenzial.
Ja, also es gibt einen alten Kunden, einen alten Stammkunden, einen Freund der Familie, könnte man sagen, ohne den, ja, auf jeden Fall, der Grüße gehen raus in die Lehrbahnstraße. Der ist schon immer Dreirad gefahren und hat immer gesagt, wir müssen Dreiräder aufnehmen. Und ich habe mich immer gegen gewehrt, ja, weil ich gesagt habe, das machen wir nicht. Wir machen erstmal die Sachen, die wir können. Und der wird sich jetzt bestimmt freuen, wenn wir jetzt Dreiräder aufnehmen. Habe ich noch gar nicht geschrieben. genau, also das ist, der war schon immer ein Verfechter vom Dreirad, weil total sinnvoll, konnte man viel transportieren, war immer sicher. Es gibt bestimmt auch viele Vorurteile dagegen, weil es einfach was Ungewohntes ist. Ne? Ein Dreirad kennt man nicht so oft, hat man nicht so oft im Straßenverkehr. Ein Zweirad ist halt sozusagen was ganz Normales.
Ja, einerseits ist aber genauso wie beim Lastenrad oder so, gibt es auch unheimlich viel Vorurteile dagegen. Ja, und also eben gerade auch das Dreirad, du kannst es so sportlich fahren auch. Es kann so viel Spaß machen. Gehen wir mal davon aus, dass sich dann noch ganz viele Leute drauf einlassen in Zukunft. Ja, weil Autofahren ist ja dann auch nicht immer die Alternative, ja.
Ja, also vor allem im Dorf, sag ich mal, heute geht es nicht im Dorf, aber das kann schon eine Variante sein. Gut. Lass mal schauen, wo wir in einem Jahr stehen. Bin ich mal gespannt, wie viel drei du dann verkauft hast. Dann machen wir nur die Update in einem Jahr. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du auch jetzt hier im Medienpark unter Föhring sozusagen bei uns warst und unser Podcast-Studio ausprobiert hast. Wie ist dein Eindruck?
Ist cool hier, ja. Also ich hatte ja schon ein paar Bilder gesehen und überhaupt das Headquarter ist jetzt natürlich hier alle zusammen. Das macht total Sinn und ich denke, ich werde hier öfter mal vorbeischauen.
Okay, vielen Dank. Dann sehen wir uns spätestens in einem Jahr zum Update-Podcast. Für all diejenigen, die jetzt zugehört oder zugeschaut haben, gerne Fragen stellen in den Kommentaren. Im YouTube könnt ihr das in der Kommentarspalte machen. Also das wäre super, super toll, wenn ihr einfach ein bisschen das kommentiert oder Fragen stellt in der Form, die wir auch noch drauf eingehen können. Und wenn euch das gefallen hat, dann gerne ein Abo dalassen und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.